herzlich willkommen. Ich glaube, ich bin heute nicht alleine. Irgendwas ist anders. Hallo.
Wo sind wir hier, Dominik?
Hallo, hallo, hallo.
Hallo.
Ja, zwei Prinzessinnen aus Köln, Dominik und
Christoph, hallo. Ich fühle mich sehr zweigeteilt. Ich glaube, wir sind in zwei Podcasts gleichzeitig, nämlich in unserem Zwei Prinzessinnen reden über Disney und in
Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast rund ums Thema Disney. Wahnsinn! Unsere erste Crossover-Episode, richtig?
Ja. Erstes Crossover.
Spannend.
An Weihnachten.
Und Feenstaub und Mäuseohren, das passt so in mein Prinzessinnen-Leben. Ich fühle das.
Ja, irgendwie auch ja. Diese ganze Weihnachtsmagie, ne? Also ich finde, das passt ganz gut. Zwei Prinzessinnen, dann noch Feenstaub.
Obwohl wir jetzt drei Prinzessinnen sind. Also so oder zwei halbe und eine wirkliche im Endeffekt.
Oder eine Königin. Und wir sind einfach nur so Platz zwei und drei.
Aber Königinnen sind im Disney-Universum aber selten was Gutes.
Ja, das stimmt.
Nee. Ich bin sowieso ein sehr bescheidener Mensch. Ich laufe viel zu rot gerade an.
Das ist aber eine passende Farbe wiederum zu Santa Claus, Rot, Heiligabend. Ey, wir haben Weihnachten.
Und ich hatte gedacht,
frohe Weihnachten, oder? Ey, wir haben Weihnachten.
Ich hatte gedacht, du heißt Spinatmädchen online, weil du immer grün anläufst.
Vielleicht mache ich das auch bei bestimmten Personen. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Nee, also wie es halt immer so manchmal ist, vor 11, 12 Jahren gab es ja diese glorreichen Forenzeiten, wo man sich da immer so tolle Nicknames machen musste. Ne? Und dann saß man immer davor und dachte mir, ja komm, da melde ich mich jetzt an. Und dann habe ich lange überlegt, so, okay, was nehme ich denn für ein Nickname? Und kurz davor hat eine gute Freundin von mir meinen richtigen Namen Bianca falsch geschrieben, nämlich Pinaca. Und sie ist Halbspanierin und Espinaca ist Spanisch für Spinat. Und irgendwie hat sich das verselbstständigt und da war das alles noch gar nicht so groß bei mir mit dem Thema Disney. Und ja, dann saß ich davor und dachte mir, oh, nimmst du als Nickname Spinatmädchen. Und seitdem bin ich tatsächlich Spinatmädchen.
Und bist du ein bisschen traurig, dass Popeye keine Disney-Figur ist?
Nee, nicht wirklich. Ich war nicht so der große Popeye-Fan, muss ich gestehen. Also ich habe ja als Kind total Cartoons geliebt, über alles, aber ich mochte den Animationsstil von Popeye irgendwie nicht so gerne. Weiß ich nicht.
Ja. Ich mochte ehrlich gesagt als Kind gar keinen Animationsstil außer den von Disney. Ich hatte immer das Gefühl, dass wenn es kein Disney-Film ist, dass es dann
hässlich
ist. Ja, wirklich. Ich war voll auf Disney geeicht.
Ja.
Ich mochte auch Mangas nicht gerne als Kind.
Alles echt? Hässlich.
Boah. Das ist eine Ansage. Nee, ich fand Anime ganz geil als Kind tatsächlich. RTL 2 und Mila Superstar und was es da alles gab. Das mochte ich auch schon ganz gerne. Ja.
In meiner Kindheit, ich meine, jetzt merkt man wieder, dass ich wirklich von der Straße komme. Wir haben sehr lange keine Satellitenschüssel gehabt und ich habe sehr, sehr spät erst entdeckt, dass es noch andere Kanäle gibt und dass das Südwestfunk, Fernsehen und Vox nicht irgendwie nur Krisselscheiße ist. Aber ja. Heute an Weihnachten ist alles anders.
Da können wir high-fiven. Für mich gab es auch ganz, ganz lange nur drei Programme. Ganz lange. Und ich bin immer zu meiner Oma gefahren und da konnte ich dann Schlümpfe gucken. Da war es dann richtig geil.
Aber man guckt immer das, was man nicht hat. Wir hatten Satellitenschüssel, aber ich habe trotzdem ständig vor Premiere gesessen und den Ton mir angehört. Weil früher kam ja Premiere immer vergrisselt und der Ton lief aber klar. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen.
Allein der Sky früher Premiere hieß. Aber wir wollen ja heute über Weihnachtsfilme sprechen. Das heißt, gegebenenfalls sind es Weihnachtszimmer aus der Kindheit und da merkt man dann halt dran, wer wie viele Fernsehprogramme hatte. Schauen wir mal.
Genau, machen wir also eine elegante Überleitung von Fernsehschnee zu Weihnachtsfilmen.
Denn heute ist Heiligabend und wir könnten uns jetzt gegenseitig über unsere Lieblings-Disney-Weihnachtsfilme austauschen. Wäre das spontan eine tolle Idee, Leute?
Natürlich.
Nun denn, was guckt ihr denn für einen Disney-Weihnachtsfilm heute, während ihr aufs Christkind wartet? Bianca, du bist doch der größte Pro von dir. Ich glaube, du hast alle Disney-Filme gesehen, die es gibt, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist mein Ziel. Ich glaube, ich habe natürlich alle großen Klassiker gesehen, alle Meisterwerke, ziemlich viele Realfilme, aber einige, gerade so aus den 60ern, 70ern, fehlen mir noch. Und das ist so mein Ziel für die nächsten 2 Jahre, da so ein bisschen, jetzt auch da mich irgendwie so ein bisschen weiterzuentwickeln. Also ja, aber sonst tatsächlich viel gesehen. Vor allem, ja, keine Ahnung, die großen Sachen von Disney auf alle Fälle. Genau. Ja, dann fange ich mal an. Und zwar mit einem Film, den kennen vielleicht, ja, nicht ganz so viele. Es ist eher ein Underdog. Und zwar nennt er sich Prep and Landing. Zu Deutsch Elfen helfen, sieht man es mal wieder, die deutschen Titel.
Das kennen wir in Köln.
Ja, und der Untertitel von dem ersten Kurzfilm, weil es sind insgesamt 3 Kurzfilme, die eben in dieses Mini-Franchise gehören, ist Bahnfrei für Santa Claus aus dem Jahre 2009 und es war eigentlich ein ABC-Fernseh-Special. Ist auch relativ kurz. 22 Minuten und eigentlich mega spannend, weil klar, Weihnachtsfilm, Weihnachtsanimationsfilm, da erwartet man natürlich so ein bisschen auch, ja, keine Ahnung, Santa's Village und die Welt des Nordpols und genau da zieht uns Elfen helfen rein, aber relativ clever, weil es geht um den Elf Wayne. Es ist ein Weihnachtself und Teil einer, ja, Elite-Einheit, die dem Weihnachtsmann den Weg in den Häusern weltweit vorbereitet. Und zwar mit ganz, ganz viel Hightech-Gadgets. Ne? Also, ihr müsst
also
euch
genau
vorstellen.
Die Sache, die man sich als Kind immer gefragt hat, wie schafft der Weihnachtsmann es, in alle Häuser zu kommen in einer Nacht, das wird da erklärt, ja?
Ganz genau. Und das Coole ist, großartig, mit ganz vielen Hightech-Gadgets, also ihr müsst euch das vorstellen, das ist wie dann so eine Mission Impossible-Version von den Weihnachtselfen. Ist richtig, richtig cool gemacht. Und Wayne, der Elf, der steht nach 227 Jahren im Einsatz kurz vor seiner Beförderung. Und ja, wie es halt immer so ist in ganz vielen Filmen, wird gnadenlos übergangen. Und das Beste ist, er muss dann auch noch, nachdem er übergangen worden ist bei der Beförderung, mit einem sehr tollpatschigen Neuling namens Lenny zusammenarbeiten. So, das ist schon mal eine super Prämisse. Da kann man sich vorstellen, in welche Richtung es geht. Wayne völlig angefressen bei seiner ersten Mission im Haus, um Santa halt den Weg zu bereiten, lässt halt Lenny alles machen. Warum soll er auch noch einen Finger krümmen? Ja, er ist ja sowieso nicht befördert worden. Lässt ihn völlig alleine, ist aber keine gute Idee. Sie werden erwischt. Und zwar von einem Kind. Besser gesagt, dem jungen Timmy. Auch eine nette Anspielung an Tiny Tim aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Und das wirft sie komplett im getakteten Zeitplan zurück. Und als ob das nicht genug ist, tobt auch noch ein gigantischer Schneesturm. Und der Weihnachtsmann kann bei Timmy nicht landen, weil die Elfen nicht rechtzeitig, ja, den Weg von Santa vorbereitet haben. Und das darf natürlich nicht passieren. Schließlich darf Timmy nicht im Stich gelassen werden. Und mit vereinten Kräften versuchen Wayne und Lenny gemeinsam in letzter Minute das Weihnachtsfest für Timmy zu retten. So, das klingt spannend.
Und das alles
spannend.
In 22 Minuten, ja?
Wahnsinn, ne? Das ist unfassbar. Das ist
ja komplett durchrushen.
Es ist sehr, sehr knackig inszeniert, das stimmt allerdings. Aber es macht wirklich viel Spaß, weil die Kurzfilme haben echt ganz, ganz viel Charme. Ich finde die Idee ganz, ganz klasse, die Elfen so als weihnachtliche Geheimagenten darzustellen. Das ist super klasse.
Das ist die Mega-Idee, weil ich mich auch wirklich, das ist ja eh immer das, was man auch sehr später seinem Kind, wenn meine Tochter mal was größer wird, und dann wollen die das ja immer wissen, so, ja, wie schafft denn das Christkind das an einer Nacht? Weil ja, wir werden vom Christkind erzählen, nicht vom Weihnachtsmann, ne? Aber das, die Logistik dahinter ist ja immer gleich kompliziert und dass Disney da eine Antwort bietet, das ja, das macht mich jetzt ein bisschen erleichtert an Weihnachten.
Ja, und vor allem ist es halt eine coole Neuinterpretation. Also ihr kennt es ja auch, in den Weihnachtsfilmen werden normalerweise die Elfen ja mal relativ klassisch dargestellt, eher so als Helfershelfer in Santas Workshop, basteln irgendwelche Spielzeuge aus Holz, wenn man es jetzt mal richtig traditionell darstellen möchte. Und da sind die Elfen halt wirklich aktiv und Teil quasi der ganzen Geschenkeauslieferung zu Weihnachten. Und ich finde auch die Ideen super kreativ. Da wird so eine rot-weiß gestreifte Zuckerstange zum Enterhaken, um den Kamin irgendwie hochzukommen. Und sie haben so kleine grüne Nachtsichtbrillen, um sich dann nachts in den Häusern fortzubewegen. Und dann haben die auch so Scangeräte, um zu checken, ob das Haus sauber ist. Und das sieht natürlich so aus, als ob es ein Pfefferkuchenmann ist. Also unglaublich kreativ, spannend, actionreich. Ich finde auch das Charakterdesign wirklich charmant für so einen kleinen Kurzfilm. Und das sind einfach auch sehr, sehr gute Gags dabei. Und halt auch diese Mission Impossible Vibes gibt es halt auch noch durch den Soundtrack, weil der kommt nämlich von Michael Giacchino und das hört man tatsächlich.
Fantastisch, der macht auch Incredibles gemacht, ne, die Musik.
Ja, absolut. Und das gefällt mir total gut. Und das Schöne ist, nach den 22 Minuten, wenn man denkt, ah, ich bin jetzt irgendwie schon so in diese Welt eingetaucht, weil das können die Filme nämlich auch sehr, sehr gut. Dieses Worldbuilding, das ist richtig spannend. Gibt es auch noch zwei andere Kurzfilme. Einmal Mission Santa, der ist so ein bisschen kürzer, 7 Minuten. Da geht es darum, dass sie eine Geheimmission von Mrs. Claus bekommen. Und sie müssen in den Workshop von Santa einbrechen. Und das ist natürlich brisant, weil vor allem, wenn es der eigene Chef ist und vor allem, wenn der eigene Chef auch noch in seinem Büro eingepennt ist. Ja, kann man sich vorstellen, ist schön knackig. Und ja, auch der dritte Film steht, finde ich, so in puncto Action den anderen Filmen irgendwie nichts nach. Da gibt es dann noch neue Charaktere, nämlich die Kohlenelf-Brigade. Und die bringen den bösen Kindern Kohleklumpen. Mit so einer kleinen Notiz dazu, hey, streng dich doch im nächsten Jahr ein bisschen besser an. Ne?
Also, okay, die moderne Variante des Knecht Ruprecht, weil der nicht mehr PC ist, gibt es jetzt stattdessen schwarze Klumpen.
Ganz genau.
Ich muss sofort an die kleinen Kohle, es hat damit Disney wieder nichts zu tun, aus Chihiros Reise ins Zauberland.
Oh, ja.
Wenn ich so die Kohle.
Manga!
Kohle,
wie hässlich!
muss ich sofort an die, ja, das ist ja mein Lieblingsfilm, an die kleinen Kohlemännchen denken.
Ja, und Totoro. Da sind die Kohlemännchen ja auch drin. Mhm. Finde ich auch klasse. Super Filme.
Aber ich muss sagen, was mir alleine schon dran gefällt, ist diese ganze Effizienz, die der Weihnachtsmann da offensichtlich an den Tag legt und die ganze Logistik, weil kennt ihr noch die Silly Symphony mit dem Santa Claus, wie er die Geschenke bringt? Die ist ja auch ganz süß, aber sie hat mich auch immer sehr fuchsig gemacht früher als Kind, weil der kommt ja in das Haus und dann bleibt er ja gefühlt 3 Stunden und feiert erstmal mit den Spielzeugen eine kleine Party, ehe er überhaupt ins nächste Haus weiterreist, ne? Und da habe ich als Kind auch echt immer gedacht, wie soll das denn gehen? Wie soll denn der noch bei, wo der eh schon in jedes Haus macht, dann in jedem Haus noch so viel Zeit verbringen? Da ist ja schon nach 3 Häusern die Nacht vorbei und oh, das hat mich als Kind aufgeregt, wirklich. Das waren, deswegen kann ich den Kindern von heute nur beglückwünschen, dass sie jetzt eine Version haben von Santa Claus, wo offenbar die Logistik besser funktioniert als die Symphonie, die ich auf einer VHS-Kassette
da ist
hatte.
Das Weihnachtsfest gerettet, wenn die Kinder wissen, dass da die Logistik dahinter
steht. Ganz richtig.
Mensch, was würden wir denn nicht in dieser Welt ohne die Logistik machen? Die gute alte Logistik. Mensch.
Der Weihnachtsmann hat so Santa Claus-Drohnen.
Oh.
Wir machen auch unseren eigenen, dann ist das der vierte Teil der Kurzfilmreihe.
Ja.
Ich fange mal an zu zeichnen, auch wenn es da nicht Disney ist und hässlich wird.
Das wäre so toll, weil ich habe die ganze Zeit gehofft, weil der letzte Kurzfilm ist tatsächlich auch schon eine Weile her, der ist von 2011 und ich habe die letzten Jahre immer wieder gehofft, der hat mir, ach komm, das schaffen sie noch einen Kurzfilm oder zumindest sogar einen Animationsfilm in Spielfilmlänge, aber es kam halt leider echt nichts und der Film oder die Filme waren auch in Deutschland unglaublich schwierig zu bekommen bis vor kurzem. Es gab mal so ein Promo DVD-Bundle, wo es noch eine DVD extra dazu gab und da gab es dann mal Elfenhelfen dabei. Aber jetzt seit, ich glaube, 2-3 Wochen gibt es auch auf Disney Plus. Also jetzt gar kein Problem, alle 3 Kurzfilme mühelos zu sehen. Zum Glück.
Dafür gibt es zwar nicht von Disney, aber immerhin die Kölner Variante, die Heinzels. Ne? Das sind ja auch helfende Elfen. Und
die
das ist ein ganzer Kinofilm immerhin.
Ach.
Der im Januar ins Kino kam.
Der Fahrrad süß, fand ich.
Ich hab den nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Doch, wenn ihr Helfende Elfen mögt und in Spielfilmlänge, dann ist das das Substitut, solange Disney sich noch Zeit lässt, Prep und Landing.
Dann nehmen wir den, als vierten Film, dann muss ich gar nicht erst anfangen, hässlich zu zeichnen. Es ist ein Deal, so machen wir das.
Sehr gut. Sehr gut. Ja, und das ist so mein Highlight, was ich auf jeden Fall am 24. mir dann anschaue. Wie sieht's denn bei euch aus, Dominik?
Ja, aber was hast du denn als Kind geguckt? Moment mal. Noch bist du nicht ganz entlassen, weil der Film ist ja jetzt schon 2009, hast du gesagt, ne?
2011.
Aber was hast du denn als Kind geguckt?
Was habe ich denn als Kind geguckt?
Mickeys, wenn du dich auf Weihnachten vorbereitet hast mit Disney.
Mickeys Weihnachtserzählung. Das habe ich geliebt. Mhm. Das fand ich richtig, richtig klasse. 1983 ist der rausgekommen und ich glaube, ich habe den mal zu Weihnachten auf VHS bekommen. Ich glaube mit 5 oder mit 6. Und der lief bei mir rauf und runter, immer zu Weihnachten. Ganz klar.
Und wir haben nämlich mal aus dem Fernsehen aufgenommen, die Muppets Weihnachtsgeschichte. Oh. Das war ja wiederum mein und ist eigentlich auch so mein absoluter Lieblingsfilm, den ich aber gefühlt hier gar nicht präsentieren darf, weil Christoph Mathieu ja auch Weihnachtsgeschichte hat, damit wir nicht über dasselbe reden. Ne, Christoph?
Ja, obwohl ich könnte auch über Kevin allein zu Hause reden, weil
der ist kein Disney-Film.
Die Muppets waren, als du Kind warst, auch noch nicht Disney. So, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir schon über die Heinzels gesprochen, über Chiros Reise ins Zauberland, du kommst jetzt mit den Muppets, ich bin mit Kevin allein zu Hause. Disney ist gar nichts mehr und gleichzeitig alles.
Dann erzähl du doch mal über die Disneys Weihnachtsgeschichte. Dann kann ich ja zufälligerweise Anekdoten von einer ähnlichen gelagerten Geschichte.
Nein, selbstverständlich, sind die Muppets Weihnachtsgeschichte ein Disney-Film. Das ist doch gar keine Frage. Jetzt erzähl davon.
Naja, es ist die Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, die auf der ja auch dann wiederum Disneys Weihnachtserzählung basiert. Ebenezer Scrooge, Scrooge. Alter, was ist denn los? Ich war mit ihm immer per Du. Ebenezer. Der ist ein ziemlich kühler Typ, der wird bei der Muppets Weihnachtsgeschichte von Michael Caine gespielt, dem Finanzen und Co. irgendwie das Allerwichtigste sind und er mag Weihnachten nicht wirklich und ja, macht sich auch eigentlich über jeden, der Weihnachten mag, sehr, sehr lustig und hat aber auch seinen Geschäftspartner verloren, hat prinzipiell niemanden so in seinem sozialen Umfeld und in der Weihnachtsnacht oder vor Weihnachten wird er dann von 3 Geistern heimgesucht. Beziehungsweise gelogen. Er wird erst nämlich von seinen alten Kollegen gesucht. Marley und Marley bei der Muppets Weihnachtsgeschichte, die ihm sagen, dass er sehr, sehr viel eigentlich gerade falsch macht und verpasst und er doch aufpassen soll, bevor er in seinem Leben auch in den Ketten quasi in der Hölle schmort. Und dann kommen die 3 Geister, Klassiker bei Charles Dickens, Geist der vergangenen Weihnacht, Geist der gegenwärtigen Weihnacht und Geist der zukünftigen Weihnacht. Und da lernt er eben viel über sich, über seine Geschichte, über Weihnachten als solches und eben auch über seine Mitmenschen. Und so viel kann man spoilern bei Charles Dickens, ich finde, dass er dann eben sehr schmerzhaft feststellt, dass er in der zukünftigen Weihnacht auch gar nicht mehr leben würde. Tiny Tim lernt er ja kennen von seinem Mitarbeiter Bob Cratchit. Und der Tiny Tim ist eben sehr krank und er sieht erst einmal, was es eigentlich überhaupt bedeutet, eine Familie zu haben. Und das Herz von Ebenezer, das erweicht. Und wird dann eigentlich auch zu einem Weihnachtsfan und feiert dann mit allen, vor allen Dingen mit der Familie von Bob Cratchit, Weihnachten. Und das für immer und ewig, weil er nämlich weiß, er muss jetzt helfen, denn die zukünftige Weihnacht ist er tot, aber auch Tiny Tim wäre. Ja.
Und das klingt jetzt so, als wäre es ein total trauriger, düsterer Film, aber es ist einer der amüsantesten und lustigsten Filme, die man sich an Weihnachten angucken kann, finde ich.
Aber auch emotional, damit passt es zu Weihnachten, denn natürlich ist es auch, weil die Geschichte so ein bisschen Düsternis hat sie ja, also ich hatte immer ein bisschen Angst vor dem dritten Geist, aber du hast natürlich recht, Muppets sind halt einfach ein Träumchen, wenn, wie heißt er denn noch, Rizzo, ist quasi der Erzähler mit,
Gonzo.
Deswegen bist du die Queen.
Das war kompetente Stimme mit diesem Podcast. Ja.
Und das sind die beiden Erzähler und das macht es halt auch einfach schon so unfassbar witzig. Und weil sie bei den Muppets ja auch kombinieren mit sehr, sehr viel Puppenaktion, aber eben auch Menschen immer wieder in dem Ort zu sehen sind. Und ich liebe es ja bei den Muppets, wenn Puppen mit Menschen interagieren. Und das hat einfach so viel Liebevolles und es ist mir schmilzt das Herz. Und meine allerliebste Figur, bevor jemand fragt, ich beantworte die Frage schon vorher, ist das kleine Häschen, was den,
ja, oh mein
den Truthahn oh bekommt
Gott.
Und sich so freut. Und ich will dieses Häschen jetzt einfach in den Arm nehmen und auch einen Truthahn kaufen und essen.
Die Häschen.
Ja, und den haben wir immer geguckt. Ich lieb den. Punkt.
Kann ich gut verstehen. Ich finde die Songs auch unglaublich catchy. Also,
die Songs sind der Hammer.
Hammer, Hammer. Der Geist
wir
der
sind
Weihnachten.
Mali und Mali.
Wir fanden Holz, was uns vereint. Ja. Ich fand das so gut. Aber wundert einen nicht, dass sie so geil sind, weil die sind nämlich auch geschrieben vom guten Paul Williams. Und Paul Williams ist für welchen Song der Muppets zuständig gewesen? Welchen einen großen Song, der einfach mega geil ist und bei mir übrigens eine sehr, sehr emotionale Trigger-Wirkung hat. Jedes Mal, wenn ich ihn höre, keine Ahnung. Rainbow Connection. Rainbow Connection.
Achso, ich wollte es gerade sagen.
Ja, klar. Kermit hier im Bayou mit seinem Banjo auf dem Baumstamm und ey, ich liebe diesen Song. Und
79 der Film. Mhm. Toll. Oh, aber wirklich, es ist einfach jedes Jahr aufs Neue. Und das finde ich aber ja wiederum so außergewöhnlich an der Geschichte von Charles Dickens, dass du merkst, dass du verschiedene Adaptionen, also dass du eine Geschichte so vielseitig erzählen kannst, weil natürlich ist der Kern der gleiche mit drei Geistern und auch in welche Richtung es geht und die Namen, aber am Ende des Tages ist ja sowohl Disneys Weihnachtserzählung, Muppets Weihnachtsgeschichte, aber auch ein Film, den wiederum Christoph sehr mag, nämlich Disneys Weihnachtsgeschichte, glaube ich.
Ja, nicht alleine, mögt ihr den nicht so gerne, oder wie? Ich hab damals der von Zemeckis, der Film, wo Jim Carrey viele Rollen spielt, also unter anderem natürlich auch Scrooge und die drei Geister. Und klar, wenn man den jetzt so auf, der kommt eben auf Sat.1 jedes Jahr, wenn man ihn dort guckt, dann sieht die 3D-Animation mittlerweile doch recht angestaubt aus. Aber als ich den damals im Kino gesehen hatte, der mit den sensationellsten 3D-Effekt, den ich zu der Zeit gesehen habe, weil
die waren natürlich mega. Also was
das
ich
sah richtig gut aus.
Noch sagen wollte, ist, dass die Geschichte auf jeden Fall so vielseitig erzählt werden kann und dass deswegen alle Versionen auch irgendwie für sich funktionieren. Und damit sind wir bei dir, Christoph. So jetzt.
Ja, und der Film von Zemeckis. Ich meine, du hast ja eben die Geschichte schon entsprechend düster zusammengefasst und die Muppets erzählen die Geschichte natürlich so locker, wie es nur geht. Aber der Film, der geht ja total in die Vollen und erzählt das ja wirklich als waschechte Geistergeschichte, die eine unglaubliche Wucht hat, wie ich finde. Und die Verfilmung von Zemeckis ist somit auch dem Originalbuch von Charles Dickens sehr, sehr ähnlich. Also wenn man den Originaltext durchliest, dann merkt man wirklich, dass Zemeckis sich das Mühe gemacht hat, jeden einzelnen Satz in filmische Bilder zu übersetzen. Das ist wirklich sensationell. Und was ich da halt auch so dran faszinierend finde an der Geschichte an sich, ist, dass Weihnachten da ja etwas ziemlich Gruseliges hat. Also die Weihnachtsnacht und die ganze weihnachtliche Stimmung, die ist ja durchaus nicht nur festlich und fröhlich, so wie man das immer zunächst assoziiert, sondern hat ja auch was Schauerromantisches. Und das sowohl in dieser Geschichte als auch in diesen ganzen Sachen, die ich als Kind so sehr gemocht habe, wie zum Beispiel das Gedicht von Josef Knecht Ruprecht, und draußen vom Walde komme ich her, beispielsweise. Also Weihnachten hat ja durchaus eine schaurige Komponente, finde ich. Oder auch, wenn man es ganz weiter treibt, so ein bisschen was zum Fürchten, in dem Sinne, dass man ja auch als Kind befürchten muss, dass man vom Nikolaus beispielsweise auch Ärger bekommt, ne? Oder dass dann auch an Weihnachten noch ein bisschen die Zeit ist, an der Bilanz gezogen wird und abgerechnet wird. Am Ende geht natürlich alles gut aus, aber an sich ist das auch keine, nicht nur eine kuschelige Zeit. Sie hat einen. Das haben
mir meine Eltern auf jeden Fall immer verwehrt, zum Glück. Also ich habe diesen ganzen Knecht-Ruprecht-Scheiß habe ich halt zum Beispiel nie erlebt.
Ich auch nicht.
Es war ja schon hart genug auf der Straße. Ne?
Ja, eben drum. Ich meine ganz ehrlich, wenn es sowieso schon kalt ist, muss dein Herz nicht auch noch erfrieren.
Gegen Knecht Ruprecht hatte man nichts, das war der Typ, der Drogen verkauft.
Bitte was?
Ich habe mit dem immer getrunken, als Fünfjähriger.
Nein, ihr wisst doch, was ich meine, oder nicht?
Und
ich
finde, ja, aber deswegen ist nie an mich rangetragen. Also das habe ich halt Dito. So nie erlebt, das will ich damit sagen.
Nee, ich auch nicht. Bei mir war auch Weihnachten immer ziemlich kuschelig, warm und alles gut.
Erst mal Mitleid
und
mit dir,
Essen und Geschenke. Also, weiß ich nicht, da gab es irgendwie nicht den bösen Kerl mit der Rute und denk mal drüber nach über dein letztes Jahr. Das war, nee.
Okay, das habe ich auch nur als obendrauf nochmal gesagt. Aber der kommt ja auch in der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens auch nicht vor. Aber
Dickens?
Die Geschichte an sich ist aber... In der Weihnachtsgeschichte.
Weil ich muss gerade sagen, ich habe 12 Namen schon falsch gesagt, aber Hauptsache ich kann kurz den Klugscheißer spielen. Weil ich gerade kurz Mitleid mit dir hatte und dachte einfach, nee, das ist das falsche Gefühl.
Leute da draußen, macht euch eine Strichliste und trinkt einen schön auf uns. Ja, sobald ihr.
Aber so, Bianca, jetzt habe ich endlich mal eine unabhängige Stimme hier drin. Wer ist der Gemeinere in unserem Podcast-Duo? Dominik oder ich?
Boah, das ist fies. Ich finde, beide ergänzt euch perfekt. Ja? Nein?
Siehste, und das war jetzt Weihnachten aus meiner Sicht perfekt zusammengefasst. Jemand Drittes beurteilt, ob man brav war oder nicht. Und am Ende heißt es, wird beide brav.
Ja. Oder beide gleich fies, ja. Um im Kontext zu bleiben, um direkt wieder auszuweichen. Robert Zemeckis, ich glaube, mein Problem, ich habe den damals auch im Kino gesehen und visuell fand ich den, was die Effekte betrifft, auch gut. Ich mag nur diese Motion-Capturing-Animationszeug von ihm nicht so wirklich. Das hat er ja bei Polar Express, Beowulf und auch da gemacht. Ich finde, dass die Figuren einfach so seltsam plastisch wirken und so, ja, so wie so leblose Puppen. Also ich irgendwie haben mich die Figuren nie so richtig erreicht. Und es war für mich immer so ein ganz seltsamer Abstand zwischen
Ja, das
Figur
kann ich ja verstehen, das stimmt ja auch. Aber das ändert nichts daran, dass dieser Film trotzdem sehr, sehr originalgetreu, also sehr nah an der klassischen Vorlage ist. Und deswegen kann ich eigentlich ganz gut darüber hinweggucken, dass die Effekte so gealtert sind. Und
ich fand damals halt schon kacke im Kino.
Ja, MoCap muss man mögen. Also ich finde, Zemeckis hat da auch eine spezielle Art, dieses MoCap umzusetzen. Also ich finde, die Charaktere im Design sehen ja schon sehr ähnlich aus, wie man es zum Beispiel bei Polar Express kannte. Ich persönlich fand Polar Express irgendwie besser. Vielleicht lag es auch an Tom Hanks. Ich weiß nicht, ich mag ihn eigentlich einfach sehr, sehr gerne. Und ich finde, das hat so ein bisschen Polar Express gerettet und so auch dieses ganze Festive und so. Das mochte ich eigentlich gerne. Ich war aber relativ positiv überrascht, als ich jetzt die Weihnachtsgeschichte von Zemeckis gesehen hatte. Es war nicht im Kino tatsächlich, weil ich hatte überhaupt keine Ambitionen, den im Kino zu sehen, bin ich ganz ehrlich. Und war dann doch ein bisschen positiv überrascht, wo ich den dann zu Hause auf Blu-ray gesehen habe, weil ich echt gedacht hätte, es wird schlechter. Ich fand die Story eigentlich ganz geil erzählt, muss ich sagen. Aber Dominik, ich gebe dir recht, das MoCap ist halt echt ein bisschen irritierend und es geht halt schnell in dieses schöne Uncanny Valley, also zu realistisch, sodass es auch schon wieder irgendwie seltsam wirkt. Ne?
Ja, das ist natürlich wahr. Aber ich finde, Polar Express, finde ich, kann ich nicht gut gucken, weil ich dieses Ganze, dass Tom Hanks auch den Jungen gespielt hat, das wirkt irgendwie sehr seltsam, finde ich.
Mir ist erst neulich wieder aufgefallen, wie witzig das eigentlich bei der Polar Express ist, dass Tom Hanks den Jungen so anschreit. Das ist der Polar Express! So, ja, ist gut, ich stehe vor dir.
Ja, das ist ein ganz stranger Film.
Super komisch. Ganz stranger Film. Aber ich mag den auch.
Mir geht es wirklich bei der Weihnachtsgeschichte nur darum, dass ich diese unfassbar schöne Vorlage von Charles Dickens in diesem Film halt wirklich ziemlich toll auf den Punkt getroffen finde. Und wahrscheinlich fände ich den Film auch besser, wenn er einfach ganz normal mit Schauspielern gedreht worden wäre und nicht so. Aber ganz ehrlich, ich habe so oft die Star Wars Prequels geguckt, da habe ich richtig gut trainiert, schlechte Computereffekte zu übersehen. Das kommt mir bei der Weihnachtsgeschichte von Zemeckis zugute.
Aber ist doch fein. Ich hätte sonst auch noch einen Film.
Es gibt ja noch die Weihnachtsgeschichte noch von mit Scrooge McDuck, ne? Die davon auch muss, kann man in dem Zusammenhang auch noch dann erwähnen.
Okay, ich lehne mich wieder zurück und höre dir zu.
Oder? Dann hätte man doch, Bianca, was sagst du als Profi? Damit hätte man doch, wenn man jetzt noch die erwähnt, hat man doch alle Weihnachtsgeschichtsversionen, die Disney World zu bieten hat, erwähnt, oder?
Ganz genau. Es sind ja 3 Stück, ne? Zemeckis, die Muppets, finde ich persönlich am besten, mit Abstand. Und
ja, ist auch objektiv gesehen am besten.
Die Muppets, klar, Meisterwerk.
Sorry, aber
sind wir uns ja einig.
Muppets ist immer gut, ne? Da, egal, was sie machen, hier gut, so ein paar kleinere Sachen mal zwischendurch, die waren nicht so geil, wo sie noch nicht bei Disney waren, aber ich finde
ja,
ganz
noch nicht bei Disney waren, stimmt.
Die ganzen alten finde ich geil, die finde ich klasse. Zwischendurch haben sie ein bisschen geschwächelt und dann, ich finde, Weihnachtsgeschichte ist halt einfach, boah, geht nicht besser. Ich finde, der Film, der muss bei mir immer sein. Aber ja, Zemeckis, Muppets und Mickeys Weihnachtserzählung, der von 1983. Der geht auch nur so, weiß ich nicht, 20, 25 Minuten, auch relativ kurz. Und ich finde die eigentlich auch tatsächlich ganz nett. Also klar, was man halt in 22 Minuten erzählen kann, ne? Also man merkt schon.
Die hat ja alleine Die hat ja alleine schon ihren Wert dadurch, dass dank dieses Films überhaupt Dagobert Duck existiert, ne?
Ja, genau, wegen dem Gemälde, ne?
Was für ein Gemälde?
Es schien mir eine rhetorische Frage gewesen zu sein.
Genau, es gibt nämlich dort ein, im Anfang quasi das Intro ist ja ganz, ganz besonders. Das sieht ja dann aus quasi wie so Buchpapier mit den Credits, die in den ersten Minuten dann erscheinen. Und all das ist angelehnt quasi an ein Gemälde von Karl Barks. Das ist ja ein sehr berühmter Donald Duck und Dagobert Duck Zeichner, den man gut kennt. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch diesen Grundstein gelegt für diesen Kurzfilm. Genau.
Ach so, aber ja, Barks war vorher, ja. Ich hatte immer gedacht, genau, dass die Weihnachts-, dass ich, okay, dann hatte ich das Falsche hergeleitet früher. Ich dachte nämlich, dass man Dagobert Duck erfunden hätte für Scrooge McDuck und deswegen, und darauf basierend hätte man dann überhaupt erst die Entenhausen-Geschichten ins Leben gerufen. Also die Entenhausen und Scrooge McDuck gab es bevor, der Disney-Weihnachtsfilm kam. Das
ist übrigens spannend, Scrooge McDuck, also jetzt hatte ich als Hörspiel, ich hatte in Entenhausen, wir hatten auch so Audiokassetten und die Weihnachtsgeschichte, meine erste Weihnachtsgeschichte, die habe ich nämlich gehört.
Ah.
Das war damals auf Kassette. Und es könnte, also da ging es nämlich darum, dass Dagobert Duck heimgesucht wird oder da eben ein bisschen anders hieß und sie die Geschichte so erzählt haben. Das war tatsächlich meine allererste Begegnung mit der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte.
Genau, meine nämlich auch. Von dieser
Videokassette. Auch als Audio?
Nein. Ich hatte das als Video, weil wir waren ja im Aristokratenhaus.
Ja, ihr hattet Videoplayer, ihr hattet Fernseher.
Videorekorder, während ihr noch da die Bildstörungen euch angeguckt habt, konnte ich.
Wir hatten ja nicht mal eine Bildstörung. Ich habe immer auf der Straße, ich durfte immer irgendwo mithören.
Aber gut, aber du
an der brennenden
jetzt,
Tonne.
Aber wenn ich jetzt, aber ich habe das richtig verstanden, Disney-Expertin Bianca, ja? Also Scrooge McDuck gab es vor dem Weihnachtsgeschichtenfilm, ja?
So wie ich das gelesen habe, tatsächlich ja.
Okay, dann habe ich mich vertan.
Sehr, sehr spannend.
Man hört ja unseren Podcast auch nicht wegen unseres kompetenten Wissens.
Es ist Weihnachten, das ist die Zeit auch, in der man verzeihen kann, vor allen Dingen Fehler.
Das hast du sehr schön gesagt, Dominik. Sehr schön.
Danke.
Ja, aber ich fühle mich trotzdem schlecht, weil ich den Fehler gemacht habe.
Ist gut.
Gerade an Weihnachten mache ich ungern Fehler.
Naja.
Ach komm.
Naja, also wirklich halb so wild, Christoph. Wir können aber noch über einen anderen Film sprechen, der auch so ein, wo wir noch ein bisschen diskutieren können. Der mit, also ja auch so mehr oder minder ein Disney-Film ist, wobei ursprünglich per Touchstone Pictures, was ja die Disney-Tochter ist, haben wir gedacht, das passt nicht, mittlerweile gilt er offiziell doch als Disney-Film, Nightmare Before Christmas. Was habt ihr denn dazu zu sagen?
Ja, eindeutig Weihnachtsfilm, auch weil er gruselig ist. Und ich habe ja eben schon groß und breit ausgeführt, dass Weihnachten auch eine gruselige Zeit ist. Deswegen bin ich Team Nightmare Before Christmas ist ein Weihnachtsfilm.
Ich bin Team eher Halloween-Film, weil das der Regisseur selber sogar schon gesagt hatte. Und zwar Henry Selick.
Regisseure wissen manchmal ja auch nicht, was die da tun.
Aber der war.
Vor allen Dingen Tim Burton weiß das manchmal nicht.
Nein.
Das war ja nicht Tim Burton, der den gemacht hat. Es war Henry Selick.
Ach, das ist ja Tim Burton-Film, Leute.
Nein, das ist Henry Selick. Der hat auch Coraline
ja,
gemacht.
Ja, der ist fremdgesteuert worden von Tim Burton.
Ja.
Das ist aber, ehrlich, den kann man doch als Tim Burton-Film verbuchen.
Ja, vom Style her.
Viel spannender ist er ja doch, dass, wisst ihr, welcher berühmte Komponist Jack Skellington spricht? Da sollen wir erst kurz über die Geschichte reden.
Danny Elfman.
Ja,
Danny Elfman.
Ja, der zu der Zeit ausschließlich für Tim Burton gearbeitet hat. Was nicht
wer
stimmt.
Möchte denn die Geschichte zusammenfassen?
Bianca, bitte, es muss noch mal jemand mit Kompetenz ausführlicher zu Wort kommen.
Oh Mann, ich habe den schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen.
Kein Problem, ich kann übernehmen.
Alles gut. Nein, ich krieg das hin. Ja, es gibt Jack Skellington, der ist der Kürbiskönig in Halloween Town. Aber irgendwas beschäftigt ihn. Es muss noch was anderes geben, außer eben Halloween, was bei ihm die ganze Zeit eben gefeiert wird. Und ja, durch ein paar spannende Zufälle gelangt er plötzlich an einen Ort, wo er quasi mehrere Baumstämme um sich sieht und jeder Baumstamm hat eine Tür mit einem Symbol drauf. Und ja, er geht dann eben durch die Weihnachtstür und landet im Weihnachtsland. Und das fasziniert ihn so sehr, weil er noch nie zuvor das gesehen hat. Er kennt natürlich nur seine eigene Welt und alles ist gruselig und auf Erschrecken und Horror ausgelegt. Und ja, jetzt sieht der kleine schnuckelige Elfen Schnee, lernt das erste Mal Schnee kennen, bunte Lichter, findet dieses Gefühl, was Weihnachten einfach auslöst, ganz, ganz toll und kommt dann wieder zurück und sagt, ey, verdammt, das brauche ich auch. Und durch diesen Wunsch und durch diesen Gedanken bringt er einiges durcheinander, weil er meint, dass er Weihnachten rocken könnte alleine, aber ja gut, ja, Schuster, bleib und bei deinen Leisten, sagt man nicht.
Nach der Inhaltsangabe willst du immer noch behaupten, das ist kein Weihnachtsfilm oder was? Ich habe das Wort Weihnachten allerdings viel öfter gehört als das Wort Halloween.
Absolut. Geht mir auch so.
Ich finde, das ist so Hälfte, Hälfte. Aber das ist ja das Schöne. Man kann quasi man kann solche Filme sowieso 365 Tage im Jahr sehen. Ich gucke auch Kevin allein zu Hause im Sommer. Das macht mir nichts.
Was?
Ja, Juli. Mitten im Juli. Ich liebe Kevin. Also ich gucke es auch gerne mal im Sommer. Ich brauche dafür keinen Weihnachtsfest. Aber bei Nightmare Before Christmas, wenn man wirklich genau ist, könnte man zur Halloween-Season anfangen und den durchgucken bis zur Weihnachtssaison.
Natürlich hier gerade als Podcast-Familie erst zusammenwachsen, werden wir kein Weihnachten miteinander feiern heute, wo gestritten wird. Schweigen. Deswegen wollte ich gerade nur sagen, das ist doch ein total schöner Kompromiss.
Ja, natürlich.
Chris, ja, aber schön. Ihr habt natürlich recht. Ich will jetzt auch nicht den Grinch.
Für mich ist es auch ein Weihnachtsfilm, Mann. Manchmal heißt es einfach mal einen Schritt zurückgehen.
Die Grinch-Rolle steht mir eh nicht in einer Runde, wo es eine Dame gibt, die grün anlaufen kann.
Also bin ich der Grinch oder wie?
Aber wir können noch mal darüber sprechen, was an dem Film aber toll ist, egal in welcher Zeit man ihn schaut. Ich versuche hier gerade so den Frieden zu wahren.
Ja,
ich, war
ja,
mal in der ich war mal in der Streitschlicht.
Also
AG,
es ist auf jeden Fall schon mal toll, die Machart. Weißt du, wo wir eben noch gelästert haben über eine Machart, die sehr extrem schnell schlecht gealtert ist, kann man bei Nightmare Before Christmas mal festhalten, dass es ein Puppentrick ist, der immer noch hervorragend aussieht.
Absolut, richtig zeitlos, aber das ist ganz oft bei Stop-Motion und ich liebe Stop-Motion, weil da steckt so viel Arbeit und so viel Aufwand auch dahinter, man muss sich allein schon mal ein paar Making-ofs zu solchen Filmen angucken, das ist der Wahnsinn.
So absurd,
das,
ne? es ist wirklich absurd und zumal ja auch mittlerweile die Technik immer weiterentwickelt ist, ich war ja vor anderthalb Jahren, durfte ich ja mal die Leica Studios mehr anschauen,
nice.
Wiederum, aber das ist einfach, also ja, der Film ist geisteskrank.
Ich finde generell, also Stop-Motion ist geisteskrank. Also allein
bitte,
schon
was
so,
hast du?
Ich finde generell, Stop-Motion ist einfach geisteskrank. Ja. Ne? Also wenn man guckt, wie lange man braucht, um eine gewisse Szene zu drehen, weil man immer um einen Millimeter dann die Hand noch irgendwie drehen muss, damit eine flüssige Bewegung irgendwie zustande kommt. Das ist doch der Wahnsinn. Also
und dadurch, dass es eben alles aber haptisch vor Ort ist und eben so liebevoll gemacht wird, spürst du wirklich ja in jeder Sekunde diese liebevolle Arbeit und hast echt den Eindruck, dass die Figuren einfach existieren. Und das ist für mich immer so faszinierend bei Stop-Motion. Mhm.
Ja, und wie gesagt, das altert halt einfach nicht. Ne? Das hat natürlich mit der Animation gemeinsam. Das hatten wir auch schon im Podcast bei uns oft besprochen.
Wenn du mit Zeichentrick, den 2D-Zeichentrick.
Genau,
ne?
Ja, wenn man halt sich das Schneewittchen anguckt, das ist halt auch, das ist ja heute noch ein größeres Wunder wahrscheinlich als damals, wenn man wirklich den Film sieht und überhaupt nicht weiß, wie das sein kann, dass der so animiert wurde, wie er animiert wurde. Und man guckt Toy Story 1 von 1996 und man kann ihn eigentlich kaum noch.
Es bluten ein bisschen die Augen,
das stimmt. Und das tut es bei Nightmare Before Christmas nicht. Ebenso wenig übrigens wie bei Corpse Bride, dem anderen Film dieser Machart, den auch wirklich von Tim Burton ist und der wahrscheinlich von Bianca als Weihnachtsfilm klassifiziert werden wird.
Arschloch.
Ach, come on.
Nein, Corpse Bride ist wirklich ein waschechter Halloween-Film. Da können wir uns drauf einigen.
Der ist
glaube ich, nicht von Disney. Ne? Der ist nicht wieder über irgendwelche Umwege von Disney eingekauft worden. Ne?
Warner Brothers.
Genau, deswegen zählt er nicht. Ja, weil, wenn wir zu Nightmare Before Christmas zurückkommen, ganz richtig, Danny Elfman spricht die Hauptfigur und die Songs sind auch in diesem Film ganz fantastisch, finde ich. Also bei mir läuft der Soundtrack an Weihnachten auch immer rauf und
also
runter.
Also er singt die Figur. Mhm. Und ich glaube,
ja, das hat er in den Tim Burton-Filmen häufig gemacht, aber das ist ja kein Tim Burton-Film, ich weiß schon, aber er hat es ja bei Stein und die Schokoladenfabrik hat er ja auch die Songs gesungen und ja, er ist ein fantastischer Komponist. Ich liebe diese beschreibt man es am besten, diese überdrehten Märsche, die er immer schreibt. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich überdrehte Märsche sage von Danny Elfman? Habt ihr dann?
Ja, natürlich immer auch in dieses Bum, 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 Bum.
Genau,
ja,
genau.
Ja, klar, natürlich. Das ist Danny Elfman und vor allem immer zusammen in der Kombi mit Burton. Ne?
Ja, aber wie ist das denn jetzt mit, ihr habt mich jetzt eben ein bisschen verwirrt mit Nightmare Before Christmas, dass der nicht als Tim Burton-Film gilt. Der Tim Burton hat doch das Buch mitgeschrieben zumindest und die Charaktere entwickelt und so
Drehbuch
weiter, ne?
Drehbuch und Produktion und Henry Selick ist aber offiziell der Regisseur, der auch gelistet ist in der,
okay.
In der IMDb
oder was?
Ja, Directors Guild auch.
Okay. Ja, aber Burton ist halt ein Disney-Urgewächs, ne? Deswegen hatte ich eigentlich auch immer gedacht, dass das auf jeden Fall schon, dass da schon die große Kooperation zwischen Disney und ihm angefangen hat. Das war dann später.
Aber es ist verrückt, dass der auch von, also einfach heißt Tim Burton's Nightmare Before Christmas, obwohl er das nicht gemacht hat.
Seht ihr? Der war vorher Animator bei Disney. Der hat bei Kapp und Kappa mitgezeichnet. Oder, Bianca?
Ja, hat er. Und er hat ja dann Frankenweenie gemacht mit Disney, und zwar den Realfilm. Den hat er ja dann später als Langfilm auch in Stop-Motion gemacht.
1984?
Genau.
Auch ein schöner Weihnachtsfilm, finde ich.
Absoluter Weihnachtsfilm. Also da kriege ich totale Holiday-Cheer-Vibes, wenn ich mir den angucke, dann
der
natürlich.
Ist so cool. Nein, ist natürlich kein Weihnachtsfilm, aber er ist toll. Frankenweenie ist einer meiner liebsten Burton-Filme, finde ich.
Der Realfilm oder der Stop-Motion oder beide?
Der Stop-Motion, ich habe den Realfilm nicht gesehen, muss ich zugeben.
Der ist super. Ich liebe den auch total.
Mhm. Das ist fantastisch, diese Liebe zu Monstern, die da rüberkommt. Das ist ja eh immer das Tolle bei Burton, dass das alles immer so Liebeserklärungen an Monster und Freakwesen ist. Und das hat es auch mit, das hat ja Nightmare Before Christmas auch ein Stück weit.
Aber wie krass Burton damals auch dann echt mal eben Gas gegeben hat, dass er nach noch keiner langen Karriere, man 93 aber schon draufgesetzt hat, Tim Burton's Nightmare Before Christmas, dass das dann der Name war nach Beetlejuice, Batman und Edward mit den Scherenhänden, dass das irgendwie dann schon so gereicht hat, um zu sagen, Leute, das ist übrigens Tim Burton's Film. Das finde ich tatsächlich außergewöhnlich, dass das als so Stempel schon funktioniert hat. Oder ist der nachträglich draufgekommen, der Stempel? Weiß das jemand?
Also ich würde behaupten, dass das schon von Anfang an so war.
Ich glaube auch.
Der war auch seit Batman war der auch ein Riesenstar. Das war einfach das große Hollywood-Enfant terrible. Zu der Zeit war der eine Riesennummer. Also das war das sowas wie Tarantino in den 90ern, würde ich mal fast behaupten. Also vom Status her.
Ich glaube auch, dass er mit Batman ziemlich groß vermarktet worden ist. Also klar, 1 und 2, aber der erste, ich meine, da war der Name auch nicht ganz so klein auf den Plakaten. Lass mich nicht
lügen. Nein, auf keinen Fall.
Ja, wundervoll. Kann man sich auf jeden Fall auch geben, gerade wenn man jetzt an Weihnachten es auch so ein bisschen düsterer jetzt mal mag. Wenn man sagt, man will jetzt nicht noch irgendwie den
Und er lief ja auch in Deutschland an Weihnachten im Kino, ganz einfach, weil Anfang der 90er in Deutschland sich noch kein Mensch für Halloween interessiert hat. Das heißt, der Film wurde wahrscheinlich außerhalb der USA und UK überall als Weihnachtsfilm vermarktet.
Aber das Abgefahren ist da ja, dass der wirklich 93 an Halloween in Amerika gestartet ist und in Deutschland 1994 an Weihnachten. Der kam ein Jahr später bei uns erst ins Kino.
Macht Sinn, weil es ist eine Geistergeschichte, die mit Weihnachten gekreuzt ist und das funktioniert immer gut, das wusste schon Charles Dickens. Wenn man eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte machen will, dann sollte man die Tür zu etwas Grusel immer einen Spalt öffnen.
Aber es ist doch so spannend, dass es ein Jahr später erst kam und nicht irgendwie dann 93 an Weihnachten. Wie lange hat das damals gedauert?
Doch in den guten alten Zeiten, wo noch die Auswertungsfenster so ewig lang waren, ne? Dass man da noch ein Jahr lang einen Film liegen lassen konnte, bevor man ihn in anderen Ländern auswertet, ne?
Ja. Ja, beziehungsweise die Synchro halt einfach gedauert hat oder man geschaut hat, funktioniert der Film überhaupt? Das ist noch gar nicht immer klar, weil muss jetzt alles so breit dann auch in einem anderen Land ins Kino kommen, wo man sich mal wieder wundert, in andere Länder, andere Sitten, warum funktioniert mal ein Film nicht so, wie man sich das vorstellt? Mhm. Oder weil das Marketing komplett auf USA ausgelegt ist und alle anderen Territories müssen quasi die Vorgaben des Marketings der USA irgendwie übernehmen, weil man sagen, naja, Frankreich ist nicht USA, Deutschland ist nicht USA, da funktionieren ein paar Sachen halt anders. Aber ja, ein Jahr später kam der dann da erst bei uns ins Kino.
Aber es ist faszinierend, wenn man sich mal anguckt, wie stark sich das geändert hat, ne? Also mit den ganzen Lokalisierungen, dass man irgendwie immer mehr internationaler und nach Ländern und unterschiedlichen Märkten deckt und eben nicht diese USA-Brille hat, ne? Das merkt man irgendwie ganz, ganz krass, wenn man Filme aus den 90ern sieht und dann irgendwie vergleicht mit Filmen heutzutage, wo man dann viel, weiß ich nicht, internationaleren Cast oder so hat, aber auch dann irgendwie, gerade in Disney-Animationsfilmen, dann plötzlich auch Parts hat, wo man ja zum Beispiel deutsche Schrift oder so liest und sieht, ne, auf keine Ahnung, der Zeitung und so. Das gab es ja früher alles noch gar nicht. Und es ist schon verrückt, wie sich das alles gewandelt hat in den letzten 20 Jahren.
Ja, ja, aber hallo, das hat sich vor allen Dingen auch in den letzten 10 Jahren nochmal total extrem gewandelt. Also dieser ganze Wahnsinn, dass überhaupt ein Film in der internationalen Auswertung innerhalb vom ersten Wochenende schon gewisse Zahlen machen muss, weil er danach schon dramatisch an Relevanz wieder verliert. Ne? Mhm. Also das hätte sich ja früher auch niemand vorstellen können, dass wir, in welchem Eiltempo wir Mulan und solche Sachen von Disney frei Haus bekommen. Ne? Damals war das ja, also wenn man sich das überlegt, dass Disney über Jahrzehnte hinweg seine Filme immer total limitiert ausgewertet hat und dass immer so eine kleine Sensation kam, wenn die endlich wieder auf Video raus waren und so und man einfach bewusst von dem Konzern auf dem Trockenen gehalten wurde mit den Filmen. Das ist ja echt nicht mehr vorstellbar heute, dass das noch irgendein Co-Publikum mitmachen würde. Aber apropos, ne, Weihnachten und Disney bedeutet doch in erster Linie, dass damals immer noch der Disney-Weihnachtsfilm rauskam. Das ist doch eigentlich auch schade, dass diese Tradition eigentlich nicht mehr existiert, oder?
Total schade. Also ich kann mich erinnern, ich als Kind bin immer völlig ausgerastet, weil ich liebe Kino, ich habe schon als Kind Kino geliebt und für mich war immer was total Besonderes, dann immer zur Weihnachtszeit ins Kino zu gehen, weil die kamen ja auch immer in den 90ern ja immer im November raus, ne? Ariel und Schön und das Biest, Aladdin, König der Löwen. Und dann bist du dann immer mit deiner Family dann ins Kino gegangen, so November, Dezember. Und das Geile war dann halt, wenn du die Filme sowieso abgefeiert hast, dann kam da auch parallel dazu das ganze Merchandise und Spielzeug raus.
Ja.
Ja, und das habe ich mir natürlich immer gewünscht. Das wolltest du dann immer haben. Also schon clever gemacht.
Bei McDonald's gab es immer was in der Junior-Tüte. Deswegen musste man immer noch anschließend dahin.
Ja, ich auch. Kenne ich noch sehr,
aber tatsächlich,
sehr gut.
Ich meine, wenn du schaust, also damals war Rapunzel oder die Eiskönigin, das funktioniert ja immer noch in eine ähnliche Richtung, ne? Dass im Herbst der Film kommt, der dann den du Weihnachten noch im Kino schauen kannst. Also letztes Jahr zum Beispiel ja und ja, Eiskönigin der Erste auch. Also hin und wieder schaffen sie das schon noch.
Ja,
das hatte wahrscheinlich damals diesen Vibe, weil es halt auch noch keine Konkurrenz gab. Ne? Es gab noch kein Pixar und es gab einfach nur diesen einen großen Animationsfilm pro Jahr. Ne? Das war halt echt immer das zentrale Ereignis. Du hast auf diesen Film quasi sich hingesehnsuchtet und hattest keine anderen, es kam dann nicht im Sommer noch drei andere Animationsfilme, die einen dann noch ein bisschen bei der Strecke gehalten haben. Es gab wirklich nur diesen einen großen Disney-Film am Ende des Jahres, der auch wirklich ein Stück weit eine Familientradition dann war. Also wo man ja, also ich glaube, das war immer das einzige Mal im Jahr, wo meine Eltern überhaupt mit mir ins Kino gegangen sind.
Ja, aber tatsächlich, auch Vaiana war ja auch, also auch Dezember, der kam sogar am Weihnachtswochenende raus. Aber ist krass, das Gefühl aber weggegangen ist. Also obwohl Disney das immer noch oder auch häufig macht, hat man nicht das Gefühl, der neue Animationsfilm ist ein Weihnachtsfilm. Das ist abgefahren.
Das stimmt. Und ich glaube, das liegt tatsächlich an dem, was du gesagt hattest, Christoph. Dieses, ich will es jetzt nicht sagen Überangebot, aber man bekommt über das Jahr verteilt einfach viel mehr Highlights in die Richtung. Ne? Also gerade Pixar und Disney etc. Und ich finde, dadurch, dass mehr davon kommt, deswegen ist es auch nicht mehr so ganz was, also Besonderes, klar, es ist noch was Besonderes, aber so diese Emotionalität, das stimmt schon, das hatte man, weil man auch dieses ganze Marketing voll auf diesen Film gelegt hat, ne? Also sowohl im Kino, dann die Teaser-Poster, die ja übrigens in den 90ern wunderschön waren. Also
oh ja.
Gerade Aladdin und Schön und das Biest mit so Silhouetten, oh, das fand ich super elegant. Und natürlich auch, klar, ganz ehrlich, Disney Club hat ja auch eine riesengroße Rolle immer gespielt im ARD. Ne? Da haben die dann auch immer total alles aufgefahren mit, hey Kids, hier kommt der neue Disney-Animationsfilm raus. Bitte gucken, bitte eure Family ins Kino mitschleppen.
Bist du noch Disney Club-Generation?
Ja.
Also mit Antje, Ralf Bauer
und Stefan. Natürlich. Du auch?
Ich dachte, ihr werdet beide schon die Tiger-Enten-Generation.
Hallo, Entschuldigung.
Tiger-Enten-Club,
ja, ich war nur im Tiger-Enten-Club, um günstiger ins Phantasialand zu kommen. Aber es hat angefangen mit Disney Club, mit diesem überdimensionalen Fernseher, der aus sehr vielen Fernsehern bestanden hat, wo ich immer dachte, das ist ja voll blöd, dann hat man nur überall diese Balken im Bild, wie die das machen. Dass im Fernsehen, wenn ich das gucke, die Balken nicht drin sind. Mhm. Wisst ihr, was ich meine?
Ja. Mhm. Ich kann es mir zumindest vorstellen.
Habt ihr auch immer ausgemacht, bevor, wenn am Ende die Serie mit Schauspielern kam, weil die einen nicht mehr interessiert hat?
Ich habe es durchgezogen. Dann habe ich halt nebenher ein bisschen, weiß ich nicht, Lego gespielt oder so. Aber ich habe echt von Anfang bis Ende angeschaut. Und es gab auch immer Ärger.
Nicht so viel Fernseh gucken. Dann hat man alles zu Ende geguckt.
Ja, das stimmt. Man hat es irgendwie dann noch mehr gewertschätzt. Und bei mir gab es immer regelmäßig Ärger, weil direkt vor Disney Club war bei uns immer die Samstag-Einkaufszeit. Und manchmal waren meine Großeltern und meine Mom ein bisschen zu spät dran. Und ich saß halt im Auto und so, Leute, hallo, es ist 3:55, ich muss jetzt zu Hause sein. Es gab schon den einen oder anderen schwierigen Moment.
Also wir haben es immer Sonntagmorgen geguckt. Das kam immer nach dem Testbild. Damals gab es noch Testbild.
Ja,
und Disney Club war dann ging das Testbild weg und es ging los.
Mhm. War die dann auch damals Fan von Gwen, dem Mädchen aus dem Disney Club, das immer die ganzen Disney-Lieder gesungen hat?
Kenne ich gar nicht, sagt mir nichts.
Ich hatte Gwen-Kassetten. Ich hatte Gwen-Kassetten tatsächlich.
Krass, siehst du?
Ja.
Also was sie auf jeden Fall gesungen hat, war der Captain Baloo-Song und Bernhard und Bianca im Känguruland-Titeltrack.
Genau, da hat sie sogar einen ganzen Soundtrack aufgenommen. Es sind mit mehreren Songs. Und die kommt dann zum Schluss im Abspann. Oh, ich fand sie echt toll als Kind. Ja.
Ich wollte Gwen sein.
Ja. Bin ich aber leider nie geworden. Leider.
Ja, ein bisschen bist du es schon geworden.
Ach, was, ich sing nicht.
Ich ja, du sing singst nicht, aber der Rest ist schon so eine strahlende Disney-Schönheit, die für den...
Ach, Leute, ich werde ganz grün.
Die auf Instagram sich vor das Disney-Schloss stellt, das musst du nur singen lernen. Das kannst du bestimmt auch.
Ja,
oder ich
singe
und du bewegst den Mund, das wird keinem auffallen.
Nein, sicherlich nicht.
Vielleicht komme ich so hoch.
Naja, er hat zumindest schon ein paar Mal versucht, so hoch zu kommen. Ich war Zeuge bei seinen Live-Shows.
Ich finde, das ist ein wunderschöner Moment, um uns gegenseitig frohe Weihnachten zu wünschen und zu hoffen, dass wir uns bald wieder hören.
Achso, ich dachte, wir singen jetzt noch ein Weihnachtslied zusammen. Ja, wir reden über Singen, dann sagst du, ich glaube, das ist ein wunderschöner Moment, und dann kommt nicht ein Lied gemeinsam zu singen.
Möchtest du noch irgendwie sowas, ein Klassiker? Sowas wie Stille Nacht.
Das ist ja kein Disney-Song. Ich dachte hier, wir sind Marley und Marley.
Willst du wissen? Das Verrückte ist, ich müsste den Text, den deutschen Text, ist eine schöne Anekdote aus der Weihnachtsshow. Letztes Jahr, da habe ich ja mit Max Rockstar tatsächlich Marley und Marley auf der Bühne gesungen.
Nein.
Kennst du den
Max Rockstar? Ist er wirklich? Hat er wirklich Rockstar-Status? Ich dachte, er nennt sich nur so. Und keiner kennt ihn in Wirklichkeit.
Klar.
Na gut, dann will ich nichts gesagt haben.
Auf jeden Fall gab es nirgendwo die Lyrics. Das heißt, ich musste das quasi gucken und abtippen.
Ach was. Oh,
ja, den gibt es nur auf Englisch, den Text.
Ach was.
Der war gar nicht so leicht. Aber
nicht mal Lyrics-Seiten im Internet. Da gibt es doch zu allen möglichen deutschen Songs was.
Ich
habe
es nirgendwo gefunden. Eigentlich müsste ich den Text jetzt online setzen.
Ja, ist ja frech.
Aber ich merke schon, wir singen nicht mehr, ja? Dann kann ich euch aber auf den Disney-Deutschland-Instagram-Kanal verweisen. Da wird zurzeit jeden Tag irgendwas gesungen.
Jedes Wochenende, glaube ich.
Ehrlich, jedes Wochenende ist das. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich auf Instagram gehe, singt gerade jemand auf diesem Kanal. Aber sehr schön singen die da.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, das sind auch die Sänger und Sängerinnen von Disney in Concert, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja, zumindest klingen sie so, als könnten sie es sein. Sie kommt nämlich wirklich hoch, Dominik.
Ja, ich komme dafür sehr tief.
So, Leute, und ich glaube, gleich kommt das Christkind und deswegen sollten wir langsam Schluss machen.
Allerdings, ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und frohe Weihnachten.
Ja, dito, danke euch
frohe
auch für eure
Weihnachten.
Zeit. Frohe Weihnachten.